Wenn man sich selbstständig macht, starten die meisten mit einer Personenfirma. Vielleicht auch sofort mit der GmbH. Dann wird daraus eventuell eine GmbH und Co. KG. Aber eine Familienstiftung hat man in den meisten Fällen gar nicht auf dem Schirm. Darüber unterhalten wir uns heute im Interview mit der Sandra Schmidt. Wie wir uns kennengelernt haben, tun wir auch noch mal kurz anteasern, aber sie ist die Expertin beim Thema, Steuerberaterin aus der Nähe von Hamburg. All das in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Branche to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interview-Folge habe ich eine Steuerberaterin eingeladen. Nein, bleibt noch ein bisschen dabei. Die Sandra Schmidt ist nicht so trocken. Das Thema Steuerberater, es gibt verschiedene Schubladen. Wir unterhalten uns heute über die Familienstiftung. Familienstiftung hat nicht jeder am Schirm. Was es ist, was es nicht ist, beleuchten wir heute in der heutigen Podcast-Folge. Eigentlich ein spannendes Thema, wenn es auch ein bisschen trocken klingt. Aber erstmal herzlich willkommen im Interview, liebe Sandra.
Ja, lieber Stefan, danke dir, dass ich dabei sein darf in der heutigen Folge. Und genau, ich kann euch sagen, es wird nicht trocken. Familienstiftung ist super spannend und genau, definitiv ein Thema, was sich lohnt, sich damit zu beschäftigen.
Fangen wir nochmal vorne an. Zwar nicht bei der Familienstiftung, sondern wie wir uns kennengelernt haben.
Fast zwei Jahre tun es jetzt her, oder?
Ja, genau. Die Zeit rennt wie verrückt. Mal zwei Sachen vorab. Wir haben uns in Dubai kennengelernt, auf einem Seminar. Dann saßen wir bei irgendeiner Runde nebeneinander und dann wurde gefragt, wer hat alles einen Podcast am Start? Ich, so meine Ausreden, ja, ich habe einen Kurs gemacht, habe das gemacht. Bei Sandra ging die Hand hoch. Ich habe einen Podcast am Start. Also wenn ihr nach dieser Folge noch mehr wissen wollt, hört gerne mal bei der Sandra rein. Ich werde es verlinken in den Shownotes.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich da angezündet habe, dass die Podcast-Idee, dann gab es auch keine Ausreden mehr, dann hast du jetzt ja alles und ja, läuft doch super.
Ja, genau. Würde ich sagen. Genau. Nochmal ganz offiziell, liebe Sandra, du bist verantwortlich, du hast die Schuld. Vielen lieben Dank.
Dafür sehr gern.
Familienstiftung. Fangen wir erstmal allgemein an. Was ist das denn?
Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz zu mir, damit ihr wisst, wer euch denn jetzt hier in den nächsten Minuten was erzählt. Du hast schon gesagt, ne, Sandra Schmidt, ich bin Steuerberaterin und Stiftungsberaterin. Und das war ich aber nicht immer, denn ich habe nach dem Abitur auf der anderen Seite der Macht begonnen, bei der Finanzverwaltung in NRW. Ich habe also studiert beim Finanzamt. Das war echt super anspruchsvoll, dieses Studium, jeden Tag nur Steuerrecht in den Kopf bekommen. Und als ich dann fertig war, Diplom-Finanzwirtin, habe ich im Finanzamt dann gearbeitet und das war super langweilig. Dass ich dachte, nein, Hilfe, ich muss hier weg. Ich habe dann echt meinen sicheren Beamtenjob gekündigt. Meine Eltern dachten, oh Gott, Himmel, was macht unsere Tochter da? So einen sicheren Job aufzugeben. Und bin dann zu Ernst & Young gegangen, also in der großen Wirtschaftsprüfung Steuerberatungsgesellschaft, da meinen Steuerberater gemacht, dann nochmal zu PwC hinterher gewechselt und habe da quasi die ganz großen Firmen beraten. Habe dann gesehen, was machen so Global Player, also was macht Apple, was macht Nike, also wirklich ganz, ganz groß und ganz auch vermögende Familien in Deutschland beraten. Habe dann natürlich zwei Kinder bekommen, habe gesagt, okay, ich will da nicht wieder zurück. Ich möchte gerne was Eigenes machen. Und mir war es da eigentlich schon klar, dass ich dieses Spiel, was ich bei den Großen jetzt paar Jahre lang gesehen habe, dass ich das quasi runterbrechen möchte, um für jeder Mann und jeder Frau zugänglich zu machen. Und da habe ich am Anfang ganz viel mit GmbH und GmbH-Holding-Struktur beraten und gearbeitet. Das habe ich auch selber in meiner Steuerkanzlei, haben wir auch diese Holding-GmbH-Struktur. Und bin dann mal über einen Geschäftspartner auf das Thema Stiftung gestoßen. Und da muss ich wirklich ehrlich sein, am Anfang dachte ich, Stiftung, nein, das ist doch nichts. Also ich war da Anfang 30. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, so eine Stiftung zu haben. Ich dachte, wann haben die das denn? Weil wenn du eine Stiftung hast, das werden ja noch mehr, gibst du dein Vermögen ab an die Stiftung. Das gehört dir dann nicht mehr. Ich dachte so, nee, ich will mein Vermögen für mich haben. Und da hatte ich auf jeden Fall noch eine richtige Handbremse im Kopf und habe wirklich ein paar Jahre gebraucht, um mich an das Thema immer wieder ranzunähern, mich damit zu beschäftigen. Und habe dann in Corona-Zeiten das genutzt und da mich zur Stiftungsberaterin eben zertifizieren zu lassen bei der Deutschen Stiftungsakademie. Das war dann eben zu der Zeit ein Online-Seminar, das war ganz praktisch von zu Hause. Bin dann für die Prüfungen nach Berlin gefahren Und seitdem habe ich die Stiftung so richtig verstanden und fand sie schon richtig, richtig super duper toll. Aber ich hatte noch so ein paar Sachen, die mich gestört haben, wie zum Beispiel die Familienstiftung wurde im Grundsatz immer für die Ewigkeit errichtet. Und das fand ich immer noch schwierig. So Ewigkeit ist schon verdammt lange. Ne? Und jetzt gab es aber in den letzten Jahren eine Stiftungsreform, die dieses Stiftungsrecht nochmal echt ein bisschen fresher und jugendlicher quasi gemacht hat. Und jetzt kann man eine Stiftung auch nach 10 Jahren wieder auflösen. Und das war dann so für mich der finale Knackpunkt, sagen, okay, das ist ja unfassbar toll, das werden wir gleich, ne, gleich erfahren, dass die Stiftung so viele Vorteile hat, so viele Steuervorteile, so viele Haftungsvorteile, so viel Vermögensschutz, den man da aufbauen kann. Aber lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich brauchte wirklich lange, um mit der Familienstiftung warm zu werden. Jetzt liebe ich sie und jetzt sage ich eigentlich, jeder Unternehmer, der ein Unternehmen hat, der vielleicht schon eine GmbH hat, der über eine GmbH-Holding-Struktur nachdenkt, der sollte bitte unbedingt als Holding auch die Familienstiftung einmal für sich durchprüfen, immer so durchlaufen lassen, weil die ist wirklich, wirklich richtig, richtig toll. So, lange Vorrede. Genau, also was ist die Familienstiftung? Ich sage immer gerne, die Familienstiftung ist wie ein Tresor, den du dir vorstellst, ein Tresor, der neben dir steht. Und in diesen Tresor überträgst du Vermögen. Dann schließt du den Tresor ab. Dann ist das Vermögen in diesem Tresor. Es gehört dir nicht mehr. Und dann kann es in diesem Tresor wachsen und mehr werden. Und du kannst dann aus den Erträgen, die da quasi rauswachsen, die kannst du dir rausnehmen für dich in deine Familie, um davon zu leben und zu profitieren. Genau, und dieses Vermögen, was man am Anfang reingibt, das könnte Geld sein, das könnten aber auch Unternehmensanteile sein. Das könnten eben zum Beispiel GmbH-Anteile sein, dass man die auf die Stiftung überträgt.
Diese Wortwahl Tresor, darum geht es darum, wenn man selbst mal ein Problem hat, kann niemand von außen in diesen Tresor reingreifen.
Richtig. Also erstens kann keiner reingucken. Also wenn du eine GmbH hast, dann weißt du, dass du veröffentlichen musst, deinen Jahresabschluss, die Bilanz. Ist bei der Stiftung nicht so. Ne? Die Stiftung muss nichts veröffentlichen. Und es kommt keiner dran. Also das heißt, wenn du selber mal vielleicht, warum auch immer, Privatinsolvenz gehst, was da drin ist, ist safe. Da kommt keiner dran. Es kommt aber auch keiner dran, wenn du dich scheiden lässt. Also ne, das ist eben nicht mehr dein Vermögen. Du gibst es von dir ab auf die Stiftung. Das heißt, wenn du dich scheiden lässt, kann dann dein zukünftiger Ex-Partner, Ex-Partnerin nichts, also ne, bekommt davon nichts ab, weil es dir nicht gehört. Das ist auch zum Beispiel, das habe ich jetzt tatsächlich immer wieder häufiger bei mir in der Beratungspraxis, quasi Kinder habe, wo die Eltern nicht so vermögend sind und wo sie wissen, wenn die Eltern jetzt ins Pflegeheim kommen, dann darf ich als Kind um für die Eltern zu bezahlen. Und auch da, wenn das Geld in dem Tresor drin ist, da kommt da keiner dran. Da kann kein Amt, keine Pflegeeinrichtung, irgendwer kann sagen, bitte nimm das Geld und bezahl da was für deine Eltern. Natürlich kannst du in dem Rahmen, den du möchtest, aber du bist nicht verpflichtet, das zu machen. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und auch ein Punkt, der wirklich spannend ist, gerade für Unternehmen. Da ist dir nicht gehört, wenn du verstirbst, passiert nichts, weil mit dem Tresor passiert nichts, weil er gehört dir ja nicht. Ne? Wenn du aktuell eine GmbH hast, bist du Gesellschafter, du stehst im Handelsregister als Gesellschafter und wenn du verstirbst, klar, dann musst du diese Anteile vererben, wie es auch immer dann geregelt ist, ob per Testament oder wie auch immer. Und wenn du es in der Stiftung hast, dann passiert nichts damit. Das heißt, du musst auch nicht entscheiden, wer bekommt denn was. Also das habe ich auch tatsächlich häufiger bei Unternehmen, die zum Beispiel 3 Kinder haben und ein Unternehmen, wo ein Kind sagt, ja, ich habe Bock, ich möchte es weitermachen und 2 sagen, ach nö, wir wollen da eigentlich gar nicht so mit rummischen, lass sie das da mal machen als große Schwester vielleicht. Aber wenn das dann die große Schwester bekommen würde, dann würden ja die anderen beiden Geschwister gerne ausbezahlt werden, ne? Weil die Schwester bekommt das ganze Vermögen und die möchten auch was haben. Und das kann häufig dazu führen, dass dieses Unternehmen diese Liquidität gar nicht hat. Dem geht es auf dem Papier super duper gut, aber die haben gar nicht das Geld, um das auszuzahlen.
Ja.
Und auch das kann natürlich verhindern, wenn das Unternehmen in einer Stiftung drin ist, weil dann muss ich es nicht aufteilen auf verschiedene Kinder. Dann bleibt es da einfach drin
Und alle drei Kinder können aus den Erträgen partizipieren. Also muss man es eben nicht entscheiden, wer bekommt wie viele Anteile oder wer muss wen noch ausbezahlen.
Es ist eine ganz andere juristische Form mit ganz anderen Möglichkeiten, ja?
Ja, es ist tatsächlich so eine Mischung aus Mensch, GmbH und Verein. Also so ein Verein, jeder, der Kinder hat, kennt das irgendwie vom Förderverein der Kita oder vom Sportverein oder sowas. So ein Verein gehört sich ja auch sich selber. Der hat auch keinen wirklichen Eigentümer. Das ist bei der Stiftung eben ähnlich. Sie gehört niemandem. Und dann hat sie eben so ein paar Wesenzüge von der GmbH, dass sie eben auch zum Beispiel, bei der GmbH ist der Geschäftsführer, bei der Stiftung ist es der Vorstand. Wir brauchen jemanden, der für die Stiftung unterschreiben kann, der für die handeln kann. Da gibt's einiges von. Und auch steuerlich viel von uns Menschen, viele Privilegien, die wir Menschen haben, hat die Stiftungen auch steuerlich bekommen.
Familienstiftung klingt so nach Familie. Brauche ich Kinder, um eine Familienstiftung zu gründen?
Was soll ich dir jetzt sagen? Ja, Stefan, bitte, du brauchst 5 Kinder. Gib Gas, nein. Nein, du brauchst tatsächlich keine Kinder. Also es heißt Familienstiftung als Abgrenzung zu einer gemeinnützigen Stiftung. Ja. Wenn wir jetzt diese Förderverein, Kita-Förderverein nehmen, das könnte ja auch eine Stiftung sein. Oder SOS-Kinderdorf, also solche Dinge, das können dann gemeinnützige Stiftungen sein. Und Familienstiftung meint eben, wir tun nichts für die Allgemeinheit, wir tun im ersten Schritt was für die Familie. Ich habe aber, also Familie kann dann sein, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Eltern, dein Bruder, deine Nichten, Neffen, was du hast. Ich habe aber auch schon eine Familienstiftung für jemanden errichtet, der hat keine Ehefrau, keine Kinder. Also so per Definition alleine. Mhm. Und der hat auch eine Familienstiftung errichtet, um da seine aktuelle Lebenspartnerin zu begünstigen. Mhm. Und wenn die nicht mehr da sind, dann auch wirklich so Freunde und Bekannte. Also auch das funktioniert. Du musst keine Familie in dem Sinne haben. Du musst aber mindestens eine Person neben dir begünstigen. Du kannst jetzt nicht nur für dich alleine die Stiftung machen, das geht nicht. Du musst mindestens eine weitere Person haben.
Jetzt habe ich schon viele Vorteile verstanden. Hat es auch Nachteile?
Ja, so ein bisschen Nachteile gibt es natürlich immer. Ne? Da wollen wir jetzt mal auch ehrlich bleiben. Also wenn du jetzt eine GmbH gründest, gehst du heute zum Notar, da ist die GmbH in 2-3 Wochen, ist die spätestens da und ist voll einsatzbereit. Und für eine GmbH brauchst du eben, wenn du bar gründest, 12.500 Euro, dann läuft die. Bei einer Stiftung ist es so, dass du realistischerweise dafür auf jeden Fall mittlerweile aktuell ein halbes Jahr brauchst, bis sie da ist. Das heißt, es ist kein Fingerschnipp, keine Ad-hoc-Lösung, die sofort da ist. Es ist eben ganz anderes Gründungsprozedere, ein ganz anderer Ablauf als bei der GmbH und es dauert deutlich länger. Und du brauchst mehr Vermögen. Also die 12.500 bei einer GmbH, das reicht bei der Stiftung nicht. Bei der Stiftung brauchst du in ganz Deutschland meistens 100.000 Euro. Also das Recht ist sehr föderalistisch noch geprägt. Es gibt ein paar Länder eher im östlichen deutschen Bereich, die nehmen auch weniger Vermögen am Anfang. Aber im Grundsatz so 100.000 Euro sollten da sein. Aber das muss nicht unbedingt ein Euro sein. Du musst keinen Euro unbedingt haben. Du kannst eben auch, wenn du ein Unternehmen hast, das Unternehmen ist wertvoller als 100.000 Euro, kannst du das auf die Stiftung übertragen. Oder wenn du ein Bankdepot hast oder wenn du Trader bist und hast ein Tradingkonto, kannst du auch das auf die Stiftung übertragen. Du kannst auch Krypto übertragen. Also es gibt noch, du kannst sämtliche Immobilien, also wirklich ganze alle Assetklassen, die es so gibt, die kannst du auch auf die Stiftung übertragen und kannst da auch eine Mischform wählen, weil nicht 20.000 in Euro und der Rest geht als Unternehmen da rein zum Beispiel.
Das heißt, das Thema Vermögen, ich muss nicht Multimillionär sein, ja? Was man so denkt. Das Thema Stiftung ist ja nicht so präsent, dann denkt man immer, wenn man es liest oder hört, das sind ganz bolide, ja?
Genau, also Familienstiftungen, die meist denken, oh, da muss ich doch 10 Millionen haben, ne? Oder muss irgendwie eine berühmte industriellen Familie sein oder sowas. Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Ja, ein Vermögen von 100.000 ist auch jetzt nicht zu vernachlässigen. Es ist auch schon definitiv ein Vermögen, was man erschaffen hat. Aber das geht eben deutlich schneller. Und es ist sogar deutlich klüger, mit einem kleineren Vermögen
die Stiftung zu errichten, weil es steuerlich viel besser und optimaler ist, wenn das Vermögen in der Stiftung dann wächst und mehr wird. Also wenn du es erst bei dir mehr werden lässt und es bei dir wächst und du plötzlich wirklich, sagen wir mal, 1 Million hast, die du auf die Stiftung übertragen möchtest, ist das steuerlich deutlich schwieriger. Das kann also sein, dass auch bei der Stiftungserrichtung schon Steuern entstehen. Wenn man das vermeiden möchte, dann macht es Sinn, wirklich schon in Anführungszeichen geringen Vermögen, also ne, ab 100.000 Euro, dann wirklich zu starten.
Bedeutet auch das Thema Alter, ich muss erst nicht, also mit 80 anzufangen, wäre fast grob fahrlässig. Man sollte
grob
fahrlässig. Ja. Im jungen Alter anfangen, ja? Was immer dann jung bedeutet, ja?
Genau, also es macht wirklich Sinn, nicht zu sagen, ich warte, bis ich alt und grauhaarig bin oder ein bestimmtes Vermögen habe. Also es macht wirklich Sinn, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen. Ich habe teilweise Stifter, die sind gerade frisch Papa geworden mit Anfang 30 und die machen jetzt eine Stiftung. Ich habe auch viele Stifter, die so in der Mitte des Lebens sind, auch ja, welche, die 70 plus sind, das auch. Aber es macht wirklich Sinn, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen.
Ein Thema hast du schon vorab weggenommen, ja. Für die Ewigkeit ist es nicht mehr. Das hat man früher so gesagt, ja.
Ja, also das war, als ich es damit am Anfang Kontakt hatte, war es eben für die Ewigkeit. Das fand ich echt schwierig, weil ja, meine Kinder, die kenne ich. Ob ich meine Enkelkinder mal kennenlerne oder ob ich welche bekomme, weiß ich ja gar nicht. Und ich weiß ja gar nicht, was ich denen dann vielleicht für eine Bürde auferlege, wenn die weiterführen müssen. Aber so kann ich eben die Flexibilität einräumen, dass sie auch aufgelöst wird, nach 10 Jahren frühestens. Und das ist wirklich was es nochmal komplett anders von der GmbH macht, weil die Errichtung der Familienstiftung, die sollte man wirklich sich dafür Zeit nehmen. Ja? Denn früher war das so, was in dieser Satzung, also man muss eine Satzung schreiben, wie so das Gesetz der Familienstiftung quasi, wer ist berechtigt, wer hat was zu sagen, welche Stimmenmehrheit soll es für welche Beschlüsse geben, das kannst du da alles reinschreiben. Und das war früher wirklich wie ein Stein gemeißelt. Also dieses Bild, das können wir wirklich 1:1 auf die Stiftung übertragen. Das heißt, wenn da drin stand, Tante Gundula soll nichts bekommen, dann bekommt Tante Gundula auch nichts. Das ist mittlerweile, ist es ein bisschen aufgeweicht. Man kann die Satzung in bestimmten Rahmen ändern, aber man sollte eben am Anfang diese Möglichkeiten mit aufnehmen in der Satzung, dass man sagt, okay, in Zukunft darf der Sitz der Stiftung zum Beispiel verlegt werden. Ja, wenn ich jetzt meine Familienstiftung in Hamburg habe, ich lade mal alle zusammen nach Ulm ziehen oder sowas, macht es Sinn, dass auch die Stiftung mit nach Ulm umzieht oder sowas. Ja, ja. Oder falls mein Name geändert werden sollte, wenn ich sage, die sollen einen Namen bekommen oder eben auch die Möglichkeit, dass sie dann aufgelöst oder verbraucht werden kann, das kann ich jetzt eben auch schon in der Satzung mit aufnehmen. Und das ist wirklich wichtig, sich am Anfang, ich sag mal, Zeit und Gehirn zu nehmen, da wirklich mehrfach drüber nachzudenken, sich da Ruhe und Zeit zu geben, das nicht übers Knie zu brechen, das ist an der Stelle wirklich, wäre das katastrophal. Und im Grundsatz kannst du die Stiftung alleine errichten. Also bei einer GmbH musst du ja zum Notar gehen, das ist Pflicht, weil die muss ja in dieses Handelsregister rein, anders bekommst du es nicht hin. Du kannst die Stiftung alleine machen. Also du, lieber Stefan, du kannst dich da jetzt hinsetzen, kannst gleich ein Word-Dokument aufmachen und kannst da reinschreiben, was du möchtest. Du brauchst da keinen Anwalt für, keinen Notar, keine Steuerberaterin. Du kannst das theoretisch ganz alleine machen. Rate natürlich von ab, weil es hochkompliziert ist und weil du bestimmte Sachen reinschreiben solltest. Bestimmte solltest du nicht reinschreiben in diese Dokumente. Das heißt, ich empfehle natürlich klar, sich da begleiten zu lassen, mit dem Thema gründlich zu beschäftigen. Aber im Grundsatz könntest du das ganz alleine machen.
Ich würde sagen, ich habe gleich noch einen Termin mit mir selber, ja? Sage ich mal, erstmal vielen Dank. Gibt es noch irgendein Thema, was ich vergessen habe, liebe Sandra?
Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Steuern, weil das ja auch super, super spannend ist. Weil wir haben jetzt unsere Haftungsschutz, wir haben Scheidung, wir haben Privatinsolvenz, Erbe. Die Stiftung ist auch super spannend, wenn du auswandern möchtest. Denn wenn du jetzt hier eine GmbH und Holding hast und du wanderst aus, hast du diese blöde Wegzugsbesteuerung. Die kannst du komplett übergehen oder umgehen, wenn du eben eine Stiftung oben als Holding hast. Dann bleibt diese Stiftung hier mit der Struktur und du kannst in der Weltgeschichte rumreisen, leben, wo du möchtest. Das heißt, so kann man eine Wegzugsbesteuerung auf jeden Fall verhindern. Das ist super spannend.
Und was super spannend ist, dass die Stiftung hat weniger Steuern als wir oder auch die GmbH. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal überlegen, du könntest ja in der Stiftung auch Immobilien vermieten, dann zahlt die Stiftung auf diese Mieterträge nur 15% plus Soli. Das ist sicherlich weniger, als du jetzt gerade in deiner Einkommensteuererklärung bezahlst. Es ist identisch wie eine GmbH, die nur Vermietung übernimmt. Das heißt, da sind die beiden gleichgestellt. Aber die Familienstiftung kann Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das können wir Menschen auch, wenn wir eine Immobilien vermieten, aber die GmbH kann es eben nicht. Das heißt, da hat die Stiftung echt nochmal sich beide Vorteile, einmal Steuersatz, einmal 10 Jahre verkaufen, gesichert. Das gleiche bei Krypto. Also die Stiftung kann auch nach einem Jahr Krypto steuerfrei verkaufen, genau wie wir Menschen. Und wenn es eben unterjährig passiert, zahlen wir wieder nur 15% plus Soli und eben nicht den hohen Einkommensteuersatz. Das heißt, das ist auch super, super spannend. Und wenn die alle, die an der Börse unterwegs sind, wenn du privat Aktien handelst, zahlst du auf Aktiengewinne 25% plus Soli. In der Stiftung zahlst du 0,79%. Also auch da rentiert sich das ziemlich, ziemlich schnell, dass man dann in der Familienstiftung eben sein Vermögen wachsen lässt. Ja, das finde ich auch nochmal ganz spannend an der Stelle.
Da würde ich sagen, ab jetzt guten Morgen, man wacht auf, will irgendwas machen unternehmerisch. Die Familienstiftung muss oben drüber stehen.
Ja, also die als Holding macht wirklich macht Sinn. Jetzt durch den Wegfall des Ewigkeitsgedanken mit den ganzen Vorteilen, die sie hat, ist die wirklich wunderbar oben drüber als Holding. Ne? Darunter dann die operative GmbH, die kann so bleiben, wie sie ist. Man kann auch, wenn man früher einen Fremdgeschäftsführer reinsetzen, wenn man im Ausland ist, lässt man die GmbH hier, dann läuft die idealerweise ohne einen selber. Und dann hat man die Stiftung darüber, kann der Familie mit der Stiftung Gutes tun. Ne? Das wird auch mal ganz kurz. Ne? Die Familienstiftung kann dann eben den Kindern Sportunterricht, Nachhilfeunterricht, Musikunterricht, Auslandsstudienaufenthalte, Auslandssprachreisen, also weiß der Kuckuck, also wirklich von A bis Z kann die wirklich alles unterstützen, Geburtstagsgeschenke, Hochzeitsgeschenke, Weihnachtsgeschenke. Also da gibt es wirklich einmal viele steuerliche Möglichkeiten, dass ein Kind, was selber keine Einkünfte hat, jedes Jahr aktuell aus der Stiftung 12.000 Euro steuerfrei bekommen kann. So, und das eben für jedes Kind, jedes Jahr, das ist schon mal was.
Nettes Taschengeld, ja.
Genau, da kann man schon mal ein bisschen das Taschengeld aufpolstern. Genau.
Ja.
Ja. Ich glaube, das war eine kurze Reise rund um die Familienstiftung.
Sehr informativ. Ich sage vielen lieben Dank. Ich werde die Kontakte natürlich in den Shownotes. Wer Sandra sucht, Sandra Schmidt, Steuerberaterin aus Großhansdorf bei Hamburg. Liebe Sandra, vielen Dank für die Expertise und die Zeit.
Lieber Stefan, sehr, sehr gerne.